Ach moin Freunde, ihr hört's vielleicht direkt. Diesen Sonntag sind nicht nur alle Geschäfte, sondern auch meine Nase zu. Aber das soll mich nicht davon abhalten, euch gleich einen brandheißen Tipp zu geben.
Du hörst die Tobi und Chris Show. Und nun labert mal los, Jungs.
Aber das unpraktischste Verbot bei IKEA ist, dass es nicht erlaubt ist, Leuten mit dem Einkaufswagen in die Hacken zu fahren.
Das ist nicht erlaubt?
Das ist nicht erlaubt, offensichtlich, ja.
Oh Mann.
Ich habe auf jeden Fall Ärger bekommen. Aber hast du da nicht auch manchmal / immer das Bedürfnis, an irgendeiner Stelle während deines IKEA-Einkaufs durch ja so Menschenmengen irgendwie durchzubrettern?
Ja, also ich meine, wenn es ein bisschen voller ist, ne?
Ja.
Und du dann vielleicht, also die Gänge sind ja jetzt manchmal auch nicht sonderlich breit. Und wenn du da jetzt zwei Leute mit dem Wagen vor sich nebeneinander hast, die dich komplett blockieren, ja gut, ne, da denkst du schon mal darüber nach, da einem hinten rein zu kacheln.
Exakt, entweder die stehen da und parken oder die bewegen sich teilweise eben mit so 2 km/h. Ja, die am liebsten wie mit so einem Schneepflug-Style so eine Schneise durch die Vielzahl an langsamen Menschen schlagen. Ja. Warum seid ihr so langsam, Mensch? Aber es ist leider verboten. Wobei hier in Berlin-Mitte, Tobi, ne? Da hat man in solchen Situationen, also sei es bei IKEA oder woanders, eine Verbündete bei Menschenmengen.
Aha.
Und zwar die Laktoseintoleranz. Wenn irgendwo eine Menge ist, wo ich nicht durchkomme, ja, habe ich immer so ein Fruchtzwerg dabei, den ich in die Crowd werfe. Ja, und dann scheren die in alle Richtungen aus. Riecht danach vielleicht noch ein bisschen nach Pups, aber hat spezifisch bei IKEA noch einen anderen Vorteil, Tobi, denn dann kann man was machen, was mein neues Hobby ist, nämlich Einkaufswagen tauschen. Ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, du bist bei IKEA, hast so Sachen eingekauft, auf die du aber teilweise auch nicht so Lust hast, weil sie eben mit unangenehmen Arbeiten verbunden sind, Lampen zum Beispiel für die Decke, und hast dann dir gerade so mit einem Fruchtzwerge-Pfirsichgeschmack eine Schneise, eine achtköpfige Boomer-Gruppe geschlagen, und siehst dann so einen Einkaufswagen da alleine stehend, der viel cooler ist. Oh, die Teelichter, die sind ja ein viel besserer Geruch als meine. Oder, oh, das Pax-Regal in schwarz, das war doch eigentlich ausverkauft. Super. Ja, und dann einfach Wagen schnappen, weiterfahren.
Ja, das ist extrem intelligent. Also gerade auch vielleicht für Leute, die nicht ganz so viel Stil haben. Ja, einfach so ein bisschen im Kassenbereich von dem IKEA auf die Lauer legen. Und wenn jemand vorbeikommt, wo man sagt, oh, also die hat ja wirklich Stil, die ist auch schon gut gekleidet und die wirkt auch irgendwie so selbstsicher, und dann luschert man schon mal so ein bisschen in den Einkaufswagen. Ja, Alter, das sind aber wirklich, das ist wirklich eine gute Wahl. Ja, dann einfach mal ablenken und zuschlagen.
Exakt. Und ein weiteres.
Und das ist ja auch nicht, also ist das überhaupt verboten? Also ich meine, du klaust ja nicht, die Sachen sind ja noch nicht bezahlt. Du schnappst dir ja nur den Einkaufswagen.
Es ist doch im Eigentum von.
Das ist ein Graubereich, ne?
Oder ist noch im Eigentum von IKEA.
Ja, ja.
Also. Und dadurch, ja, es hat noch keinen Eigentumsübertrag stattgefunden. Also ich spreche jetzt gerade so, als würde ich mich mit juristischen Themen ausgehen.
Ja.
Aber ich würde sagen, es dürfte nicht illegal sein. Aber vielleicht weiß das ja jemand. Also
ja, vielleicht Juristen, einfach mal ausprobieren auch.
Also. Ja, so lernen, ausprobieren und erwischen lassen dabei, ne? So, weil wenn es klappt und nicht erwischt werdet, wissen wir ja nicht, ob es legal ist. Ihr müsst schon erwischt werden und das machen.
stimmt auch wieder, ja. Ja.
Wobei ich ja es früher immer IKEA genannt habe, ja. Und dann haben mir Leute immer so gesagt, nicht so laut, du Vollidiot, was brüllst du so? Da habe ich gesagt, Digga, schau dir an, wie groß das da oben geschrieben ist. Ihr schreibt
das.
Das
sind Big Caps.
Gigantisch in Big Caps.
Ja.
Und dann spreche ich das auch gigantisch aus.
Ja, da fällt mir ein, die Mutter von einem Kumpel, die hatte relativ lange nicht raus, wie man Buchstaben in SMSen groß oder klein macht. Und
dangerous.
Hat dann permanent alles in Big Caps geschrieben.
Oh, oh,
sodass
oh.
Ihre Nachricht dann auch immer zu interpretieren waren wie Sony, heute Kaffee um 15 Uhr! Aber ich glaube, inzwischen hat man es ihr beigebracht.
Ich hoffe. Sonst glaube ich nicht, dass dann auch viele persönliche Beziehungen aufrechterhaltbar sind, weil du ja auf Dauer dann doch recht belastend schreibst.
Auch wieder wahr,
ja. Naja, Tobi, aber wie war denn dein Vormittag bislang?
Eigentlich habe ich nur die Nase geputzt, nichts anderes, ja. Ui. Und weißt du, was das Allerschlimmste ist?
Na?
Ich habe keine Taschentücher mehr, weißt du? Der Sommer hat jetzt hier gerade begonnen, ja?
Ja.
Ich habe mir jetzt keine Gedanken darum gemacht, meine Taschentuchvorräte aufzufüllen.
Mm.
Und ja, toll, jetzt sind sie alle. Und jetzt habe ich hier an meinem Schreibtisch so eine Klopapierrolle neben mir stehen.
Mm.
Und ich habe so das Gefühl, meine Nachbarn denken sich auch nur so, Alter, kannst du deine Wichsrolle nicht so ein bisschen diskreter hinstellen?
Ja, die denken sich, ja, jetzt hat der Tobi auch Glasfaser, Internet, finally.
Ja. Naja, was will man machen? Aber dennoch, ich bin gerade ein bisschen gehypt, denn ich bin ja auch so ein absoluter Sommermensch.
Ja, du bist ein Sommerboy.
Und ja, das Wetter am Mittwoch und Donnerstag war jetzt der absolute Wahnsinn.
Mhm.
Was mich auch direkt zu Folgendem führt.
Tobi hat einen Tipp.
Oh.
Chris,
ja.
Du kennst doch sicherlich folgendes Problem. Ja.
Schieß mal los.
Im Winter hast du dir selbstverständlich das ein oder andere Mal einen schönen heißen Tee oder ein heißes Käffchen von dir zu Hause mitgenommen, ja, für unterwegs, für den Weg zur Arbeit oder whatever, in einer schönen Thermoskanne, sodass es schön den ganzen Tag warm bleibt.
Mhm.
Und jetzt, wo es langsam wärmer wird, steht diese blöde, fette Thermoskanne einfach überall im Weg. Ja, Küchen haben ja in der Regel auch nicht so unfassbar viel Stauraum, dass man da Sachen stehen haben möchte, die man 7 Monate nicht benutzt. Ja, aber irgendwie extra auf den Dachboden schleppen, das kleine Ding lohnt sich auch nicht. Ja. Und das zweite Problem ist, im Sommer hat man natürlich regelmäßig Lust auf ein schönes Kaltgetränk.
Ja,
aber nicht immer steht eins zur Verfügung und man möchte auch nicht immer 3,50 beim Kiosk für eine Fritz Cola ausgeben. Und ich führe beide Probleme zusammen.
Mhm.
Ja, und bei dir hat es jetzt sicherlich schon Klick gemacht, Chris.
Ja, aber sag du zuerst.
Du schnappst dir selbstverständlich auch im Sommer deine Thermoskanne, befüllst sie mit 3 bis 5 Eiswürfeln und schüttest dir dann das kalte Erfrischungsgetränk deiner Wahl oben rauf.
Ach toll.
Und tada, du hast den ganzen Tag ein eisgekühltes Getränk.
Die funktioniert auch mit Kälte. Also die kann auch Kälte isolieren.
Ganz wunderbar, ja.
Mhm. Das ist ja interessant.
Also ich weiß nicht, wie es mit allen möglichen Thermoskannen da draußen in der Welt ist, aber meine kannst du auf jeden Fall in beide Richtungen. Ich gehe mal davon aus, dass das dann jede kann. Meine ist ja jetzt nicht toller als andere. Und ohne Scheiß, wenn ich die nach Stunden dann irgendwie öffne und ausgetrunken habe, manchmal sehe ich da immer noch kleine Reste von den Eiswürfeln. Also das ist wirklich faszinierend.
Ja, geil. Ich werde es ausprobieren. Ich habe aber, glaube ich, nur so eine Thermoskanne. Ja, also so eine größere. Das heißt,
so eine Riesenkanne
mitnehmen und dann da mir da irgendwie so Cola rausschütten. Dann sehe ich auch irgendwie aus wie so ein merkwürdiger Triebtäter. Ich weiß ja nicht. Aber physikalisch interessant.
Ja, stimmt auch wieder. Wahrscheinlich hat die sogar als Deckel noch so eine Tasse, ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Und dann
füllst
du dir da deine Cola ab in deine Tasse.
Und man auch immer so aus, die mit beiden Händen so reflexartig hält und nochmal so vorher so pustet, so.
Ja, ja, klar.
Oh, Brain Freeze. Ja, also, ich weiß.
Muscle Memory,
genau. Wenn ich da einfach, wenn es zu schnell geht, fam, ja, wirst von der Thermoskanne angegriffen, dein Muscle Memory springt an, du kannst sie nicht wehren und dann pustest du da die kalte Fanta an. Aber es ist ein geiles Ding und hat dann so einen coolen Dual-Use-Effekt. Ich weiß, ich benutze das Wort gerade mega falsch, aber für die Thermoskanne. Mega, mega nice.
Definitiv. Und du hast natürlich noch einen zweiten Vorteil.
Oh.
Es sieht ja auch niemand, was du trinkst.
Mmh.
Ja, also Thermoskannen sind ja auch nicht durchsichtig.
Und jetzt sind die Alkoholiker alle am Start, ja?
Und jetzt sind die Alkoholiker am Start. Genau, also ich meine, an so einem schönen Sommertag kann man sich schön irgendwie unauffällig nebenbei schon mal so ein bisschen sein Pina Colada reinstellen. Ja.
Richtig geil, richtig geil. Das ist alles so undercover. Stell dir vor, so am, es kommt doch jetzt hier Herrentag oder Vatertag. Ja, und wenn man dann Vatertag mit dem Bollerwagen loszieht und dann einen Vater nach dem anderen abholt, hat man da im Bollerwagen einfach nur so ein paar Thermoskannen stehen. Ja. Und dann können die Frauen alle sagen: Ach so, ihr trinkt nur die. Ja, du glaubst doch, ey, wir kriegen
Schatzi,
doch so.
Schatzi, ganz harmlos, wir sind doch auch älter geworden.
Wir sind älter geworden.
Unsere Teetassen hier, also unsere.
Wir haben
unsere Thermoskannen mit Teetassen dabei.
Bisschen Tee. Ein bisschen Kaffee, ja, wir wollen Enten füttern und Boccia im Park spielen, ja, und dann hast du da irgendwie dein Pina Colada drin oder dein, was hast du da noch an Mischgetränken, einfach Wodka eiskalt, ja, volle Kanne. Oder Flying Hirsch oder Jägerbomb, es ist auch eiskalt zu genießen.
Super. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.
Du musst dann nur markieren, was in welcher Flasche ist. Das erinnert mich an eine Klassenfahrt, als wir in einem Alter waren, wo man definitiv noch keinen Alkohol trinken durfte und wir es aber trotzdem tun wollten. Und dann Isolite-Flaschen, ich kennst doch Isolite von Aldi, diese blauen Flaschen, die kannst du ja nicht durchgucken.
Klar.
Genau, die haben wir ausgetrunken, leer gemacht und da glaube ich saurer Apfel und Beerenzen Kirsche reingemacht, das aber wiederum nochmal gemischt, ja, mit dann, was weiß ich, und dann mitgenommen und unten so fein säuberlich beschriftet mit so Abkürzung und das dann auf der Klassenfahrt getrunken. Ja, also
ja, das sollte man dann schon tun, also nicht, dass du dir da jetzt irgendwie mit einer Gruppe von 5 Vätern dann den Bollerwagen voll machst, jeder bringt so seine 2 Thermoskannen mit. Und dann hast du doch mal eine Situation, wo du irgendwie sagst, hier X, und dann hältst du dir da so ein brühend heißen Kaffee an den Mund, ne?
Oh, ja, dann endest du dann im Krankenhaus, aber irgendwie anders als gedacht.
Anders
als geplant.
Tobi hat einen Tipp.
Oh.
Aber du Tobi, ich habe gute Nachrichten von der NASA dabei.
Ui.
Und zwar hat ein Satellit der NASA auf der Erde etwas Sensationelles fotografiert. Und zwar wurde zum ersten Mal eine Baukonstruktion entdeckt, die nicht von Menschen gebaut wurde.
Aber wie konnte das denn jetzt nur ein NASA-Satellit herausfinden? War das so abseits jeglicher Zivilisation oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Einmal das und gewisse Strukturen kann man eben aus der Höhe noch besser sehen, weil sie eben die Landschaft darum stark verändern. Und wenn man aber daran ist, ist die Struktur so groß, dass man sie gar nicht mehr sieht. Ja, so ähnlich wie die Erdkrümmung, die du nicht sehen kannst, wenn du auf der Erde stehst, weil sie so groß ist. Ja, aber wenn du wegfließt, siehst du sie dann. Du bist einfach zu dicht dran und das ist bei solchen großen Baukonstruktionen manchmal eben auch der Fall.
Mhm.
Ja, und zwar in einer abgelegenen Gegend Kanadas wurde ein 850 Meter langer Biberstaudamm entdeckt, ja, der wahrscheinlich schon mehrere Jahrzehnte alt ist. Du musst dir vorstellen, das ist ein Biberdamm, der fast einen Kilometer lang ist. Ja?
Also lang, also den Fluss längs.
Genau, sozusagen. Also den und dahinter gestaut. Also der See dahinter ist dann dementsprechend noch größer. Ne? Also in die Tiefe geht er dann natürlich noch. Und dieser Damm steht jetzt mal stellvertretend für einen sehr guten Trend, denn die Biber kommen zurück, gerade in Nordamerika. Und darüber können wir uns extrem freuen, denn die Biber können uns tatsächlich dabei helfen, die Welt zu retten.
Okay. Großes Statement.
Aber genau. Aber dazu später mehr. Du merkst, die Nachricht hat mich extrem geflasht, weil es so zwei Themen, die mich mega interessieren, den Weltraum und Tiere zusammenbringt. Und es hat mich dazu veranlasst, mein Wissen über Biber. Und es hat mich dazu veranlasst, mein Wissen über Biber wieder aufzufrischen. Und die kleinen Racker sind ja richtige Alleskönner mit Skills, von denen wir beide und generell Menschen nur träumen können. Also Tobi, lass uns über Biber sprechen in deiner Lieblingsform in einem Quiz.
Oh ja, okay, geil.
Da kannst du jetzt mal auf die Probe stellen, was du alles schon über Biber weißt. Wir fangen einfach mal an. Also wie du sicher schon weißt, gibt es zwei Biberarten. Den eurasischen Biber und den nordamerikanischen Biber.
Mhm.
Wodurch kann ein Kenner wie du die beiden Racker denn voneinander unterscheiden?
Bitte gib mir Antwortmöglichkeiten.
Die kriegst du. A. An der Fellfarbe. Der eurasische ist rötlicher. B. An der Zahnfarbe, der amerikanische hat dunklere Zähne. Oder C, an der Körpergröße und dem Gewicht. Exakt wie bei den Menschen sind die amerikanischen kleiner, aber dafür schwerer.
Ich sage C.
Ja, das ist richtig. Und zwar, der eurasische Biber ist bis zu 1 Meter lang und bis zu 30 Kilogramm schwer. Ja, und der amerikanische oder nordamerikanische bis zu 90 Zentimeter lang, aber dafür bis zu 32 Kilogramm schwer. Ja, also etwas mehr gedrungene Gestalt, aber da auch ein bisschen
einfach deutlich Kraft. Kräftiger.
Tatsächlich deutlich.
Muss am Fastfood liegen.
Eventuell daran oder einfach daran, dass sie dort auch mehr Essen bekommen oder einfach mehr kompakter sein müssen, weil es in den Regionen, wo sie dort leben, vielleicht noch ein bisschen kälter ist. Ich weiß es aber auch nicht genau. Genau. Und wenn man das mal vergleicht, also das Durchschnittsgewicht eines amerikanischen Manns ist bei 88,8 Kilogramm. Und eines durchschnittlichen Deutschen bei 85,8 Kilogramm, also 3 Kilogramm sind die Deutschen leichter. Dafür sind die Deutschen aber 3 Zentimeter größer. Ja, also ähnliches Verhältnis wie beim Biber, lustigerweise.
Ja.
Okay, zweite Frage. Die Zähne eines Bibers sind echte Wunderwerkzeuge. Doch welche Farbe haben sie? A. Blau. B. Orange. Oder C, weiß, wie beim Dentagard-Biber aus der Werbung.
Okay, also wenn du die Frage so stellst, wäre ja weiß ziemlich langweilig. Nichtsdestotrotz kann ich mir blau und orange einfach nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ich sage trotzdem orange.
Bist du sicher?
Nein, ich nehme weiß.
Es
wäre geil, wenn es jetzt blau ist.
Wir lassen Orange eingeloggt, denn Orange ist richtig.
Ich war mir doch relativ sicher, ja.
Ja, das dachte ich mir doch. Also, und woran liegt das? Das
am Holz.
Daran,
das liegt am Holz.
Ja, indirekt, das liegt daran, dass die Biber tatsächlich Eiseneinlagerungen in ihren Zähnen haben, die die Zähne härter machen.
Oh, krass. Ja. Heftig.
Und zwar hat ein Biber, der das zweitgrößte Nagetier nach einem Capybara ist, der Welt, 3-mal stärkere Zähne als Säugetiere in vergleichbarer Größe. Und das liegt eben vor allem an den Eiseneinlagerungen.
Krass, ja.
Und Tobi, wenn wir als Biber wiedergeboren werden würden und wir uns dann so entscheiden müssten, ne, wir gehen auf die Biber University, ja, was sollen wir studieren? Ich würde ja Kieferorthopäde werden, denn Biber ja, haben nicht nur starke Zähne, sondern auch extrem stark wachsende Zähne. Ein Biberzahn wächst 5 cm im Jahr.
Was?
Bei einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 10 Jahren ist es dann ja, ein halber Meter. Natürlich werden die Zähne durch den ja, vielen Gebrauch an harten Sachen wie Holz abgenutzt. Mhm. Aber wenn du es nicht oft genug machst, hast du auf jeden Fall Bedarf für eine Zahnspange.
Ja, das ist ja absoluter Wahnsinn. Richtig heftig.
So, aber jetzt mal, finde ich auch, wozu brauchen sie jetzt so krasse Zähne, naja, um Bäume zu fällen und dann so ja, Staudämme zu bauen, ne?
Also diese ganzen Hölzer, die man da immer sieht in den Staudämmen, die fällen die mit ihren Zähnen?
Ja, ich habe noch nie 2 Biber mit so einer Säge gesehen, die dann da so ritsche, ratsche den Baum da umnieten.
Nee, stimmt, habe ich auch noch nicht so oft gesehen.
Nee, die machen das mit ihren Zähnen und zwar fressen die die Rinde, das essen die sogar wirklich und das Holz, das ballern die dann einfach weg.
Mhm. Wahnsinn.
Aber jetzt mal, abgesehen vom Staudamm bauen und Bäume fällen, welchen Superskill haben Biber denn noch? A. Sie können sich bis zu 100 verschiedene Baupläne für ihre Biberburgen merken. B. Sie können bis zu 15 Minuten tauchen. Oder C. Sie haben die meisten Geschlechtspartner in der Gattung der Nagetiere, nämlich bis zu 3 pro Jahr.
Ja, ich glaube, Biber können sehr, sehr gut tauchen. Deshalb nehme ich mal B.
Sag mal, Tobi, du bist echt on a strike. Dritte Frage, dritte richtige Antwort. Es ist komplett richtig.
Ja, ich bin ja nicht umsonst ein Belieber. Also, da bin ich einfach am Start.
Ja, also Biber können bis zu 15 Minuten lang tauchen. Ne? Und das machen sie, indem sie in ihren Ohren und den Nasen Klappen haben, um sich komplett wasserdicht zu machen. Und sie haben durchsichtige Augenlider, damit sie auch unter Wasser gucken können, weil sie auch unter Wasser in den Bau, in den Eingang ihrer Biberburg reinkommen müssen, die nämlich immer unter Wasser angelegt sind.
Ja, damit da keine anderen Landtiere reinkommen.
Exakt. Und gleichzeitig sind sie quasi komplett kälteresistent. Selbst wenn das Wasser rund um die Biberburg einfriert, überleben die Biber meistens dann doch den Winter.
Ja. Crazy.
Frage Nummer 4. Was spiegelt die Lebensweise der Biber in ihrer Biberburg und ihr Paarungsverhalten wider? Folgende Antwortmöglichkeiten. A. Biber führen offene Beziehungen und bauen gemeinschaftliche Biberburgen mit mehreren Familien. Also so eine Art Berlin-Mitte-Biber-Style. Ja? Kommunermäßig. B. Biber sind monogam und leben in Biberburgen, die sie gemeinsam mit ihrem langjährigen Partner und deren Nachkommen bewohnen. Also eher so Stuttgarter Vorort. Oder C. Biber wechseln ihre Partner jedes Jahr und bauen jedes Jahr eine neue Burg mit ihrem neuen Partner. Das sind also Backpacker-Biber, würde ich es mal nennen.
Boah, das ist schwierig. Da habe ich noch nie was zu gehört. Boah, also Berlin-Mitte, Stuttgarter Vorort oder Backpacker. Bauen die wirklich jedes Jahr sich was Neues da zurecht? Wobei, das ist halt auch ja irgendwie so ein bisschen deren Ding, ne? Ich sag C. Die bauen jedes Jahr mit einer neuen Partnerin, einem neuen Partner sich da ihre neue Burg hin.
Backpacker. Ja, leider falsch. Biber sind dann doch konservativer, als du es eingeschätzt hast. Ja,
solche Spießer sind das.
Ja, quasi monogam und leben in Biberburgen, die sie gemeinsam bauen und dann über Generationen mit bis zu 2 Jahre alten Nachkommen bewohnen und dann gehen die Nachkommen woanders und
bauen. Die machen da so richtige Generationenhäuser, aber das finde ich ja auch sympathisch, so ein bisschen familiär.
Genau, da sind alle dabei, hast immer jemanden zum Babysitten, ist glaube ich ganz praktisch.
Ja. Ja.
Nächste Frage, Nummer 5. 3 haben wir übrigens noch, also du bist gut dabei.
XXL-Quiz heute, ja, okay.
Wofür glaubten die Menschen in der Antike und teilweise bis in die Moderne, dass Bibergeil, auch bekannt als Castoreum, besonders nützlich sei? A. Als Würzmittel für Speisen und Getränke. B. Als Heilmittel gegen Kopfschmerzen und Fieber. Oder C. Als Hauptbestandteil für den Bau von Biberdämmen.
Ich sage entweder B oder C. Also ich meine, so man hat doch alles Mögliche so als Heilmittel irgendwie so placebo-mäßig genommen. Mhm. Von daher, das könnte schon sein. Ich sage mal B als Medikament.
Okay. Ja, ich habe dich so ein bisschen jetzt, also ist es richtig? Sehr gut. A wäre auch richtig gewesen, aber ich habe nicht gesagt, dass mehrere richtig sind, deswegen soll das jetzt nicht zu deinem Nachteil sein. Also. Mhm.
Es wurde tatsächlich zum Würzen von Speisen benutzt.
Ja, warte mal ab mit dem Wurde. Aber fangen wir mal an mit dem Heilmittel. Also, dir schon gedacht hast, die Menschen früher, die haben irgendwie sich an Kröten gerieben, an Steinen geleckt. Die sind noch nicht so richtig wissenschaftlich an Heilung rangegangen, ja? So ein Trial and Error, aber haben festgestellt, ja, dieses Bibergeil, das hat irgendwie eine Wirkung, das riecht man auch tatsächlich, das kann man riechen. Den ersten Fehler, den die Menschen aber gemacht haben, war zu glauben, dass es in den Hoden der männlichen Biber vorkommt, was aber gar nicht stimmt. Bibergeil kommt von einer Drüse neben den Hoden, das heißt, die haben immer völlig falsch geharvestet, ja. Ja. Und dann wurde es halt eingesetzt als Medikament gegen Kopfschmerzen und Fieber, aber auch als Bestandteil für Parfüme, um so einen Moschusgeruch da reinzukriegen. Das macht man heutzutage meistens eher mit künstlichen Aromen. Und parallel wurde und wird es tatsächlich immer noch als Würzmittel für Speisen und Getränke verwendet. Nicht mehr so viel, weil es auch so ein bisschen ethische Bedenken gibt. Ne? Warum muss jetzt ein armer Biber da mit seiner Drüse für herhalten? Dass du da irgendwie nochmal was so ein bisschen Maggi-mäßig auf deine Nudeln machen willst. Aber es kann tatsächlich vorkommen, dass in Speisen, die du isst, wo einfach nur natürliche Aromen drin stehen, unter anderem auch Bibergeil sein könnte.
Oh weia. Das sind so Sachen, die will man eigentlich nicht unbedingt wissen, oder? Dass jetzt irgendwie ein Biber mit seiner Drüse irgendwie auf dein Essen da, also ich weiß nicht.
Ja, guten Appetit, nochmal genau nachlesen, was man da kauft. Und es hat aber eigentlich keinen von diesen Effekten. Also wenn du dich jetzt mit Bibergeil einreibst, dann ist der einzige Effekt, dass du halt nach ein paar Minuten von notgeilen Bibern umzingelt bist. Ja? Das ist dann so das Einzige, mit dem du rechnen kannst. Aber ja, dieses Gerücht oder diese Mythos um den Effekt von Bibergeil tat den Biber natürlich nicht gut. Ja, die wurden deswegen stark bejagt, was auch zum starken Rückgang der Population geführt hat, woher ich ja auch eigentlich komme. Ja, wir kommen ja aus der Geschichte, dass es wieder mehr Biber gibt und eben unter anderem dieser Mythos um das Bibergeil hat dem Biberbestand nicht gut getan und auch der Pelz vom Biber. Ja, gerade in Nordamerika wurden viele Biber gejagt, um den Pelz eben ja, als Wärmemittel zu verwenden. Ja, so eine schicke Bibermütze mit so einem Biberschwanz hinten noch runter ist natürlich sehr fesch. Wir kommen mal zur vorletzten Frage. Wie wurden denn Biber in den USA wieder angesiedelt, nachdem man sie für ihr Bibergeil und den Pelz fast in die Ausrottung getrieben hatte? A. Und diesmal sind tatsächlich 4 Antwortmöglichkeiten da. Also, wie wurden die Biber in den USA wieder angesiedelt? A. Per Fallschirm. B. Per Kanone. C. Sie sind aus der Zucht ausgebrochen. Oder D, auf Pferden.
Okay, ist nur eine Antwortmöglichkeit richtig, frage ich schon mal so vorweg.
Ja.
Okay.
Also in dem spezifischen Moment, als sie damit wieder angefangen haben, vor 75 Jahren.
75? Initial. Okay, also es geht ja darum, die irgendwie in die Wildnis zu kutschieren, da wo man vielleicht auch einfach nicht so mit dem Auto hinfahren kann, ja. Deshalb kann da sicherlich ein Pferd auch nicht unbedingt hin. Und Kanone, weiß ich jetzt nicht, ob das das Mittel der Wahl ist. Deshalb sage ich tatsächlich per Fallschirm.
Ja, Tobi, du bist ein echter Biber-Experte. Ich hätte wirklich gedacht, mit der Frage hätte ich dich. Es ist absolut richtig. Die Biber wurden per Parachute aus Flugzeugen über ja, sehr dünn besiedelten Gebieten abgeworfen. Und zwar war es so, vor 75 Jahren erreichte so die nordamerikanische Biberpopulation ihren Tiefpunkt. Und in Idaho gab es noch so ein paar Populationen, die waren aber immer sehr dicht an den Menschensiedlungen dran, weil die auch immer so an Flüssen, genau wie die Menschen, gesiedelt haben. Und dann haben sich aber die Idahoianer gesagt, wir schießen die jetzt nicht ab wie sonst, sondern ein Fischereiverein tatsächlich hat die dann genommen, in so Holzboxen getan, die mit einem Fallschirm verbunden und dann mit so kleinen Maschinen sind die über Remote Areas, über abgelegene Landstriche geflogen und haben die abgeworfen. Und bis auf einen Biber haben es auch alle heil überstanden. Also es war für den einen Biber jetzt nicht so gut, aber doch eine recht erfolgreiche Maßnahme. Und das ist der Wendepunkt sozusagen in der Biberpopulation in Nordamerika gewesen. Und seitdem wurde die Besiedlung immer weiter gemacht. Und heutzutage macht man es tatsächlich auf Pferden. Ja, und nimmt dann eben Pferde, um die in abgelegene Regionen zu bringen. Also heutzutage werden die nicht mit Kanonen oder Fallschirmen umhergeschossen.
Ja, stark.
Okay, letzte Frage. Um jetzt zu schließen, warum es jetzt gute Nachrichten sind, dass so viele von diesen Bibern wieder da sind und dass der Trend hochgehen. Denn welche Vorteile haben Biberdämme und die daraus resultierenden Stauseen? Mehrere Antwortmöglichkeiten sind richtig. A. Schutz vor Waldbränden. B. CO2-Speicher. C. Ein Anstieg der lokalen Pflanzenarten. D. Das Gelände um den Stausee wird vor Erosion und Überflutung geschützt.
Okay, also da wir jetzt gelernt haben, dass Biber echt krasse Alleskönner sind, sage ich einfach mal, die sorgen für all diese Dinge. Alles ist richtig.
Ja, und da triffst du mit der letzten Frage komplett ins Schwarze. Erstmal A, komplett richtig, Schutz vor Waldbränden ist ja klar. Durch diese Wasserbarrieren können sich Waldbrände einfach nicht mehr so ausbreiten, vor allem weil Biber häufig da ihre Stauseen bauen, wo es auch viel Waldbestand gibt. Sie müssen ja aus irgendwas ihre Dämme bauen. Ja?
Ja.
B, der CO2-Speicher auch komplett richtig. In so einem Hektar Biberstausee sind bis zu 300-400 Kilogramm CO2 pro Jahr gespeichert. Ja, so dadurch, dass sich am Boden so Sedimente von alten Pflanzen sammeln und die nicht irgendwie verbrennen oder gefressen werden, ist das wie so eine CO2-Senke. C ist auch richtig. Und zwar rund um Biberstauseen steigt die lokalen Pflanzenartvielfalt um 30% an. Ja, also krass, es gibt dann einfach auf drei Pflanzen eine neue Pflanze, die sich dann da eben ansiedelt durch dieses neue Biotop. Und last but not least ist ja auch logisch, das Gelände darum herum ist vor Erosion bei Dürren geschützt, weil immer ein Wasserspeicher da ist. Und bei Überflutung hast du so ein Rücklaufgebiet, sodass dann Überflutungen nicht so schlimm werden.
Ja, absoluter Hammer. Richtig cool. Ein Hoch auf die Biber.
Tobi, herzlichen Glückwunsch. 6 von 7 Fragen richtig. Du kriegst ja die goldene Bibermütze aus, aber natürlich Kunst.
Natürlich nicht aus Biber.
Nein, nein, aus Nerz.
Sehr gut.
Diese nutzlosen Schönlinge. Ja, nee, und zum Abschluss habe ich mir noch gedacht, ich weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber in Ostdeutschland, wo der Braunkohletagebau sehr stark vertreten war, werden jetzt so in diesen ehemaligen, ja, in diesen Senken sozusagen so, ja, neue Seen entstehen. Aber die dauern bis zu 20, 30 Jahre, bis die vollgelaufen sind. Also es sind zwar dann sehr große Seen, aber es dauert so richtig lange, bis die voll sind. Und dann habe ich einfach mal ausgerechnet, ja, wie lange denn so ein Biber bräuchte, um so äquivalente Größen zu erreichen. Und ich würde sagen, lass uns auf die Biber setzen. Also wenn wir Seen haben wollen, lass uns mehr Biber reinholen, denn ich habe es mal so überschlagen, so eine durchschnittliche Biberfamilie, die haben so ungefähr 6 Biber, davon hast du 2 Erwachsene und meistens so 2 Mittelalte und 2 Jungtiere. Ja, und so ein Biber arbeitet immer nachts und effektiv kann der so, ja, vielleicht so 0,5 Meter einen halben Meter in der Nacht schaffen, habe ich so rausgefunden. Also man hat so, ne, Zahlen dazu, wie viel kann so ein Biber in der Nacht bauen. Und wenn man jetzt mal überlegt, so du hast eine Arbeitsdauer von 6 Stunden pro Nacht, das heißt, du schaffst da irgendwie 3 Meter pro Biber, hast da irgendwie 4 funktionale Biber, ne, so ein paar müssen noch so ein bisschen Hilfe bekommen, die sind eher so die Praktikanten, dann hast du so die Senior-Biber, die supervisen das vielleicht auch so ein bisschen. Und um ungefähr so einen Hektar wieder Wasser hinzubekommen, und du willst vielleicht einen 200 Meter langen Damm machen, der dann 50 Meter breit wird, um auf 1 Hektar zu kommen, brauchst du eigentlich nur so 70 Nächte. Und wenn man das vergleicht, so eine äquivalente Menge in diesen Stauseen vollzukriegen, das ist ungefähr ein Faktor, ja, der von so, ungefähr ein Faktor von 30. Ja, du brauchst ungefähr 10 Jahre, um es vollzukriegen in der konventionellen Methode. Der Biber, weil er eben schlau baut, braucht nur so 2 Monate. Ja, das heißt, wenn du Seen haben willst oder ein großes Grundstück hast, einfach ein paar Biber an den Start holen.
Ja.
Und die bauen dir direkt einen See da.
Dann sollten wir uns auch mal vielleicht ein paar mehr Biber hier zulegen.
Ja, aber du, Tobi, ich sitze ja so ein bisschen auf glühenden Kohlen. Ich habe von so einem Quacksalber auf einem Berliner Flohmarkt Bibergeil gekauft und ich habe das Gefühl, jemand nagt von außen an meiner Haustür.
Ja, ich muss jetzt tatsächlich auch nochmal relativ dringend zur Polizeistation, weil ich am Donnerstag nach Feierabend betrunken auf dem Fahrrad erwischt wurde. Also mal rein.